Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 3. Februar 2025. Ja, Mitte hat heute den letzten Tag, wo man sich noch melden kann. Also wenn ihr noch wollt, euch melden könnt ihr euch noch melden. Es ist sicher noch bis Mitternacht möglich. Alle, die Mitte-Mitglied sind oder katholisch würde wahrscheinlich auch durchgehen, kein Problem. Also auch der Papst kann sich noch melden, wenn er will. Nein, es ist, also muss man jetzt mal einfach deutlich sagen, es ist eine Tragikomödie von einer ehemals staatstragenden Partei, wo jetzt also wirklich mit dem letzten Zar noch zwei Kandidaten anbringt für das höchste Amt im Land. Dominik, was ist der Stand?
Ja, also heute Mittag ist es schon abgelaufen. Es ist vorbei.
Ah, Entschuldigung.
Auch wenn ihr noch wollt.
Oh, Entschuldigung.
Ja, macht, es gibt keine Chance mehr. Und die beiden Herren, also der Parteipräsident Gerhard Pfister und Philipp Bregi, Fraktionschef, sind vor die Medien gekommen, haben die beiden Kandidaten, den Martin Pfister, Gesundheitsdirektor aus dem Kanton Zug, und der Markus Ritter, Nationalrat aus dem Rintel und Bauernpräsident, über alle Klee gelobt. Konsequent gendert, das ist nicht immer von den Kandidierenden geredet, auch wenn es zwei Männer sind. So weit ist es mit dieser Mitte bereits. So seitenhieb tut mir wahnsinnig leid, aber es ist einem wirklich aufgefallen, wie penetrant das ist.
Sollte man auch nicht Priesterende irgendwie sagen? Was ist für Priester? Könnte man ja auch anfangen zu gendern, oder?
Eucharistierende wahrscheinlich bei den Katholiken.
Ja, genau, sehr gut.
Genau. Nein, item, das beiseite. Nein, man hat gelobt und man hat gesagt, man hat jetzt da zwei hervorragende Kandidaten auf Fragen von den Journalisten, auch von mir. Ja, aber bitte, ihr habt ja immer behauptet, ihr habt so unglaublich viele Leute, die da für den Bundesrat in Frage kommen und jetzt bringt ihr mit Ach und Krach zwei Leute zusammen. Das ist doch irgendwie ein bisschen peinlich, hat man gesagt. Nein, also ich hätte das völlig falsch verstanden. Man hat jetzt wirklich ein super Ticket. Man erwartet auch, dass sich da niemand mehr von den eigenen Leuten zum Beispiel, noch so ein bisschen querschlägend, dann plötzlich gleich noch bereit ist. Der Gerhard Pfister hat auf eine Frage vom Kollegen Odermatt von der Weltwoche gesagt, er würde eine Wahl nie annehmen, auch wenn er mehr Stimmen macht als Markus Ritter. Also wir erwarten, dass es wirklich bei diesen zwei Leuten bleibt, keine Querkandidaturen und dass auch die anderen Parteien das Ticket würden akzeptieren.
Genau, wobei da muss man jetzt auch sagen, auch einen schwachen Artikel heute von der Christina Neuhaus in der Zürich Zeitung, wo da noch gewährweiset hat, ob jetzt echt ein wilder Kandidat plötzlich das Thema kommt und dann wird der wichtigste Nationalrat von der SP zitiert. Natürlich ist er schon lange nicht mehr wichtig, der Roger Nordmann, der dann sagt, ja, GLP, wir wählen GLP. Oh, da haben wir ja alle Angst. Oh, wer soll denn GLP noch wählen? So eine absolut lächerliche These, schon lange nicht mehr so etwas Schwaches von der Zürich Zeitung gelesen, aus Zweiten, dass nachher der Pfister soll kommen. Wieso sollen jetzt die anderen den Pfister wählen, der jetzt so unbeliebt ist, offensichtlich in der eigenen Partei, aber auch im Freisinn. Und die SVP ist ja wahrscheinlich mit dem Ritter durchaus zufrieden. Also völlig an den Haaren herbeizogen. Ich weiss nicht, ob sie am Sonntag nicht gewusst hat, was machen. Auf jeden Fall schwache Leistung. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Was sind das für zwei Kandidaten? Martin Pfister. Die meisten kennen ihn wahrscheinlich nicht. Das ist jetzt der zweite Kandidat. Wer ist das?
Ja, ich kenne ihn ein bisschen. Er ist nämlich Mitglied im Studentenverein. Er ist, hat in Freiburg studiert, beim Urs Altermatt. Und hat dort auch eine Lizenziatsarbeit geschrieben über den Bundesrat Philipp Etter. Er war dann Assistent vom Urs Altermatt, mitverantwortlich für das Ausgeben von dem berühmten Bundesratslexikon, wo ja lauter so Lizenziats- und Seminararbeiten von Altermatt-Schülern, die Scheiben haben immer müssen gratis schreiben und rauskommen. Ist dann eben immer kleine Lebensläufe zu jedem Bundesrat und das ist dann unter dem Namen Urs Altermatt.
Nein. Aber das ist jetzt ein bisschen unfair. Ich bin nicht Schüler von Urs Altermatt und habe also auch einen Artikel geschrieben über den Kasper Villiger.
Aber der Urbestand von dem Buch, das ist alles geschrieben von Studentinnen und Studenten, die alle nicht namentlich erwähnt sind. Das ist, ich muss jetzt wirklich offen sagen, ist ein Grund, warum ich, obwohl Innerschweizer Katholik, warum ich nicht auf Freiburg bin studieren, weil ich das Gefühl hatte, das ist mir alles ein bisschen zu eng. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber er ist nachher zurück auf Zug, er war Verbandssekretär, dann in die Politik eingestiegen Und seit 2016, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist er Zuger Gesundheitsdirektor für die Mitte. Er gilt in Zug als umsichtiger, ein bisschen sehr oft abwägend, hin und her überlegender Gesundheitsdirektor. Und Gesundheitspolitik in Zug ist jetzt auch nicht so wahnsinnig kompliziert, weil der Kanton A nicht so gross ist, dass man da 7 Spitäler müsste haben. Und B, weil er auch wohlhabend ist, so dass es nicht so Probleme gibt mit der Finanzierung, sagen wir, zum Beispiel von der Prämienverbilligungen oder so. Ich wollte ihm da nicht nachtreten, aber es ist rein auch quantitativ. Seine Gesundheitsdirektion ist die kleinste Direktion im Kanton Zug. Er ist im Militär Oberst, mal Kommandant vom Rettungsbataillon. Das würde ihn fürs VBS aber gut, dann ja, wieder einen Vorteil verschaffen gegenüber einem gefreiten Ritter.
Absolut. Jetzt sag mal, wie ist er politisch zu verorten? Ich meine, in Zug sind ja die meisten bürgerlichen Politiker noch bürgerlich. Also in der Mitte sind die meisten eigentlich bürgerlich. Wie muss man den einordnen? Ist der links-katholik, rechts-katholik? Vernünftig, wie?
Ja, ich habe mit Leuten in Zug telefoniert heute Morgen und die sagen jetzt, man kann es nicht sagen. Es ist ein klassischer Mitte-Politiker, er ist einmal links, er ist einmal rechts von der Mitte. Aber natürlich im Kanton Zug ist klar, dass er in der Regel immer bürgerlich ist, weil wenn du in Zug Linkskatholik bist, ist das Selbstmord. Und ich bin sicher, dass da eine gewisse Linke in Zug wahrscheinlich ihn als furchtbar konservativ anschaut. Ähnlich wie übrigens auch viele Journalisten. Man wird es in den Medien jetzt dann lesen. Für die ist klar, das sind zwei Männer. Der eine ist ja Bauer, das ist schon ganz schlimm. Der andere kommt aus der Zentralschweiz und ist katholisch, das ist auch ganz schlimm. Dass genau, die beiden nicht genau das Gleiche sind, das ist viel zu kompliziert zum Analysieren.
Ja, also die Journalisten sind wahrscheinlich für GLP. Und genau, deshalb wird jetzt die ganze Diskussion, die lächerliche These, wird jetzt noch weiterverfolgt, die lächerliche These von der Zürich Zeitung, dass da noch ein wilder Kandidat soll kommen. Ja, kann schon sein, der Balthasar Glättli wird vielleicht noch gewählt für drei weltfremden Linken, kann durchaus sein. Aber gibt es einen Zusammenhang mit dem Gerhard Pfister? Also hat Martin Pfister jetzt das irgendwie gemacht, um sich aufopfern für die Partei? Oder dass der Gerhard Pfister, den er natürlich sehr gut kennt, logischerweise aus Zug, der vielleicht wirklich ein bisschen überredet hat, wie es schon ein bisschen peinlich ist, wenn Mitte nur mit einem Kandidat gekommen wäre? Oder was meinst du?
Das hat der Gerhard Pfister in Abrede gestellt. Er hat gesagt, die Basis sei der Entscheid vom Martin Pfister. Man hat nachher das selbstverständlich telefoniert, aber es sei also nicht so, dass es sich da um irgendeinen Alibi-Hilfskandidat handelt, um die allergrößte Peinlichkeiten vergessen zu machen.
Gut, und jetzt gehen wir mal zu wirklich der offensichtlichsten Peinlichkeit. Ich meine, die berühmten Mitte-Frauen, die wir ja schon ein paar Mal behandelt haben. Jetzt haben die das erste Mal geschafft, dass der Gerry Pfister, der sicher ein guter Kandidat gewesen wäre und wahrscheinlich auch, wenn er antreten wäre, gewisse Chancen gehabt hätte. Mittlerweile bin ich der Meinung, nein, er wäre trotzdem nicht gewählt worden. Aber immerhin, die Mitte-Frauen haben also ihren Präsident, der immerhin der erste Präsident ist, der seit 300'000 Jahren wieder der Mitte mal einen Wahlsieg beschert hat, dass sie den können abschiessen konnten. Kurz oder, vor der Ziellinie haben sie den noch abgeschossen. Und mit grossem Selbstbewusstsein verkündet, wir bringen jetzt natürlich wahnsinnig viele weibliche Kandidaten. Wahnsinnig! Es ist ja extrem, wie die Frauen in die Ämter drängen, wie sie Verantwortung übernehmen für das Land, weil die Frauen sind wichtig und ohne Frauen gibt es Krieg und Atomkraftwerke und Umwelt geht zur Sau. Gott sei Dank gibt es Mitte-Frauen, die die Welt retten seit 20 Jahren. Wo sind denn die Kandidaten?
Keine Lust.
Wo?
Keine Lust? Sie haben keine Lust. Also entgegen, ich bin ja wirklich, jetzt muss ich sagen, ich bin ja wirklich auch völlig schief gelegen am Freitag. Kaum habe ich mein Briefing verschickt, wo drin gestanden ist. Ich ging davon aus, dass Andrea Gmür kandidiere, hat sie es durchgegeben. Sie hat wahrscheinlich extra gewartet, bis ich das verschicke. Und dann hat sie durchgegeben, dass sie nicht Kandidatin ist. Ich habe wirklich gedacht, du kannst dich doch nicht 2 Wochen lang zieren. Und eben, sie hat ja auch mitgeholfen, den Gerhard Pfister abzuschiessen, muss man sagen, mit einem Interview bei CH Media. Und nachher nachher nicht antreten. Also das musst du irgendwie vorher überlegen. Tue ich jetzt hier abschießen oder tue ich vielleicht zu dem Thema nichts sagen, wenn ich noch nicht weiss, ob ich wirklich will. Aber sie hat auch abgesagt, denn heute Morgen haben noch so Koryphäen abgesagt wie Elisabeth Schneider-Schneider, unsere Lieblings-Euro-Turbo, Euro-EU-Lobbyistin, zahlt von der Handelskammer bei der Basel. Auch Frau Barandun hat noch abgesagt. Ebenfalls ein Schwergewicht, das immerhin seit ein bisschen mehr als einem Jahr im Parlament grossartig. Nein, es ist ein Trauerspiel. Es ist wirklich ein Trauerspiel. Der Gerhard Pfister hat zwar heute gesagt, das stimme ich überhaupt nicht. Wir sind ganz gemein mit seiner Partei. Wir haben ja jetzt zwei hervorragende Kandidaten. Er hat immer betont, die SP hat ja auch nur zwei gehabt. Und hat aber, weißt, hat nicht erwähnt, dass es ja, also nach der Fraktionssitzung sind zwei auf dem Ticker gewesen, aber vorher sind sechs, sieben Leute zur Auswahl gestanden. Das hat er schön geflissentlich weggelassen.
Hey, ich muss jetzt sagen, seit 1840 haben wir das nicht mehr erlebt, dass eine Partei so Mühe hat, Leute zu gewinnen für das Bundesratsamt. Das ist 1848, vorher hat es gar keinen Bundesrat gegeben. Nein, es ist peinlich und der Gerhard Pfister kann jetzt mit seiner ganzen Eloquenz machen, was er will. Es ist völlig peinlich, es ist ein Trauerspiel. Meiner Meinung nach hat sich die Partei nicht gerade in die Luft gesprengt, das ist völlig übertrieben, aber immerhin, sie haben mal gesagt, sie wollen einen zweiten Sitz für die FDP holen. Heute fragt man sich, du, habt ihr überhaupt genug Zeit, genug Leute, die ihr überhaupt könnt hier bringen könnt? Also das ist meiner Meinung nach der ganze Anspruch von der Mitte auf den zweiten FDP-Sitz ist völlig verflogen. Also die FDP, kann man schon sagen, Dominik, das ist der grosse Sieger vom Rücktritt Viola Amherd ist die FDP.
Ja, der heimliche Sieger auf jeden Fall. Ich habe das den Gerhard Pfister gefragt. Ja, ich meine, wie könnt ihr da einen zweiten Sitz beanspruchen, wenn ihr einen nicht einmal richtig könnt besetzen könnt? Er hat gesagt, das natürlich in Abrede gestellt und eben gesagt, wie man da zwei hervorragende Kandidaten haben und
ja,
so.
Die sind schon gut, aber die sind sicher gut, aber ja.
Der Anspruch hat er nochmal wiederholt und gesagt, also man hat die grösste Fraktion und so. Der Philipp Bregi hat ein bisschen später im Mediengespräch dann noch gesagt, ja, es hat halt nicht in die Lebensumstände passt von vielen. Man hat mit vielen, im Übrigen hat die Findungskommission telefoniert. Ich muss dir einfach sagen, wenn du Politiker bist, gewählt von deinen Leuten als einer von diesen 246 da unter der Bundeskuppel. Und nachher ist so ein Amt frei und es ist ein wichtiges Amt, es ist ein entscheidendes Amt, gerade weil es im VBS ist. Und dann sagst du, oh nein, meine Lebensumstände. Also ich muss wirklich sagen, wenn wir in so Zeiten kommen, dann frage ich mich, was derige Politiker eigentlich da oben verloren haben. Das müssen sich die Wählerinnen und Wähler oder die Wählenden müssen sich das überlegen.
Die Wählenden können ja die zwei Kandidierenden
Abwählenden
heiraten und heiraten wählen und nachher sich bei Göttinnen bedanken. Nein, aber gehen wir mal ein bisschen tiefer schnell die Analyse. Warum hat jetzt die Partei so unglaublich Mühe gehabt? Ist ja schon hart. Nach dem Wahlerfolg, wo die Leute schon das Gefühl hatten, ja, jetzt ist die grosse Wende, jetzt haben sie wahnsinnig Erfolg gehabt. Warum können sie jetzt nicht besetzen? Ich habe zwei Thesen, würde ich gerne schnell kurz diskutieren. Sie nicht die erste These ist nicht von mir, sondern von einem langjährigen Politbeobachter, wo ich jetzt aber nicht sage, wer das ist, aber es sind so gute Thesen. Das VBS, das ist das Problem. Oder? Alle anderen Departemente sind wahrscheinlich beliebter als VBS, weil das VBS, da muss man jetzt richtig arbeiten. Das ist nicht einfach. Das ist ein relativ schwieriges Departement, ist ein sehr wichtiges Departement wieder geworden. Und ich meine, man kann auch darüber diskutieren, ob Viola Amherd nicht genau in dem Moment gegangen ist, wo sie gemerkt hat, jetzt kommen immer mehr Fehler raus. Oder wir haben es ja gesehen bei den IT-Problemen, die sie haben. Dann weiss man, es läuft nicht richtig gut mit diesen Beschaffungen. Vielleicht mit dem Flüger noch plötzlich Problem. Es ist ein schwieriges Departement geworden, das wichtig ist. Und ist einfach viel, viel Arbeit. Und ich glaube, du hast es vorher so ein bisschen gesagt, von den Lebensumständen, oder? Die meisten wären vielleicht dann schon noch gern einfach Bundesrat geworden, sagen wir Finanzminister oder sagen wir Justizminister, einfach, wo es nicht so streng ist, wo es nicht so schaurig streng ist. Ich glaube, das ist immer das Erste. Das VBS ist nicht attraktiv. Und das Zweite, und das ist noch viel ernsthafter. Ich meine, du musst als Bundesrat, und sowieso, wenn du allein bist als Bundesrat, nicht zwei, im Bundesrat, und das ist auch die Mitte, dann brauchst du eine starke Partei hinter dir, die dich stützt und die dir hilft und die auch homogen ist und die auch einig ist. Und ich meine, wir haben es jetzt erlebt, eigentlich bei dieser Bundesratsausmachung. Die Mitte ist total nicht geeint. Ich meine, der Gerhard Pfister, der starke Präsident war und das alles hat können das ein bisschen projizieren, dass das funktioniert, dann haben sie intern abgeschossen. Intern. Und zwar durchaus aus politischen Gründen. Die Partei ist politisch eben so, wie sie eben immer schon war, unhure breit. Und das ist für einen Bundesrat, der allein ist und mit so einem schwierigen Departement, wo er wirklich die Unterstützung braucht vom Bundesrat, vom Gesamtbundesrat und von einer starken Partei im Parlament, ist das ein Riesenproblem. Und ich würde sagen, jeder überlegt sich das zweimal. Und wenn jetzt die Frage kommt, warum der Markus Ritter, ja, der Markus Ritter, der hat eine starke Hausmacht. Und das sind Bauern. Das ist ein Bauernbundesrat und nicht ein Mitte-Bundesrat.
Die zweite These, muss ich sagen, die tönt gut. Das ist wirklich so. Weil die Partei, man hat jetzt gesehen, wie schlecht die eigentlich im Inneren Zweig ist. Genau. Das hat man auch bis jetzt können sehen. Also ich habe ja mal eine Geschichte gemacht, die sieben Kehrtwenden der Mittepartei, weil sie bei sieben Themen plötzlich im parlamentarischen Prozess ihre Meinung geändert haben. Also die Partei ist trotz einem Wahlsiegli, ist sie nicht gefestigt gewesen. Es ist nicht, es ist immer noch so, dass die Partei keine Ideologie hat. Sie hat noch ein knappes Milieu, sie hat jetzt eine Fusion hinter sich. Und eigentlich hat man halt den Gerhard Pfister müssen zwingen, und noch 10'000 Jahre Präsident zu bleiben, um diesen Weg noch weitergehen und ins wirkliche Ziel zu führen. Höchst unsicher, jetzt noch viel unsicherer ohne ihn. Und man sieht die bereits wieder die Auflösungserscheinungen. Aber das andere stimmt natürlich. Du brauchst eine Hausmacht. Es ist aber auch, das, an dieser VBS-These, das passt mir nicht. Weil du musst ja nur ein bisschen besser sein als Viola Amherd und kannst auch sehr vieles noch auf sie abschieben. Du musst wahrscheinlich auch die richtigen Leute holen. Du wirst müssen Leute auswechseln, Leute deines Vertrauens hineinbringen, aufräumen in dem Laden. Es gibt sehr viel zu tun. Aber ich muss wirklich sagen, wer vor dieser Arbeit zurückschreckt, der sollte wahrscheinlich gescheiter überhaupt nicht im Bundesrat gehen.
Ja gut, aber weißt du, Viola Amherd, heute muss man sagen, wenn man Bilanz sieht, Viola Amherd, ja, ist eine fröhliche Nationalrätin gewesen, hat jetzt ihr das Schauerkind gebracht, Bundesrätin zu werden, sie hat nicht wahnsinnig viel angebracht, außer die Kampfflugzeuge, hat wertvolle Jahre von ihrem Leben, sehr viel oder teilweise viel, also viel müssen sie nicht schaffen, da hast du schon recht, man kann viel delegieren, aber ich glaube gleich, es liegt auch am VBS. Es ist ein bisschen ein undankbarer Job. Und das spricht natürlich jetzt auch wieder ein bisschen für den Ritter, wo ja das explizit so sagt und sagt, ich will das. Und eben, wie gesagt, ich meine, der hat wahrscheinlich eine der besten Hausmächte überhaupt im Parlament mit den Bauern. Weil das ist ja vielleicht auch etwas, was man vielleicht auch mal betonen muss. Den Bauernverband führen ist im Fall schwierig. Das ist viel schwieriger als so einen... Ein Wirtschaftsverband wie Economie Suisse.
Es ist etwas so schwierig in die Mitte.
Huren Querulanten, oder? Untereinander. Genau. Oder? Also da gibt es die grossen und die kleinen Bauern, die linken und die rechten Bauern. Es gibt die in den Bergen oben und die im Flachland. Es gibt die, die Kühe haben und die, die nur Weizen machen. Nein, das ist ein huren gottverdammter Sauhaufen, oder? Und das hat er bewiesen, dass er das kann. Von dem her glaube ich auch, er ist nicht Mitte-Bundesrat, er ist ein Bauernbundesrat.
Aber nicht nur. Also, ich meine, die Medien schiessen sich jetzt schon darauf ein. Ich meine, wie man am Sonntag im Blick gelesen hat, eben, dass sie ein reiner Subventionsjäger und so, das stimmt so einfach nicht. Er ist viel mehr als das. Er ist vor allem ein unglaublicher Dealmaker. Ich muss dir sagen, da gibt's denn noch bestehende Bundesräte, die auf die Welt kommen. Wie ein Markus Ritter, falls er dann gewählt wird, kann Deals machen, die überraschend sind, wo Konstellationen und Mehrheiten anbringen, die dann sehr anders sind als vielleicht, also ich wirklich, da, ja, wenn ich an andere denke, die da einfach mehr oder weniger nebulös, blind unterwegs sind, ja. Das wird noch lustig und interessant und glaube ich auch gut und vor allem, und das ist ja die Linke, wir werden auf den schiessen, auf den Markus Ritter, weil er natürlich nicht links ist, so wie Viola Amherd. Wir kommen dann wahrscheinlich zu einem Bundesrat, wo wirklich 5 Bürgerliche sind und das finden wir ja nicht allzu schlecht.
Finde ich nicht so schlecht. Gut, Martin Pfister können wir nicht beurteilen. Bei Martin Pfister muss man einfach sagen, es ist immer sehr schwer als Regierungsrat, der nicht im Parlament je, der war nicht einmal je im Parlament gewesen, in Bern in Krems zu kommen. Also der wird einen schweren Gang haben. Aber es kann gut sein, dass die Linke ihn noch entdecken und sagen, das ist jetzt ein unglaublich hervorragender Bundesrat, weil ich auch das Gefühl habe, es geht ihnen wahrscheinlich fast Hand ab, wenn sie den Markus Ritter.
Genau.
Vom Bauernverband, oder? Vom reaktionärsten Verband von der Weltgeschichte.
Und mit dem Wirtschaftsverband haben wir geschafft. Ja.
Genau, wobei, das habe ich auch heute erfahren, habe ich gar nicht gewusst, du weißt es wahrscheinlich, der ist ja sogar Bio-Bauer. Das ist ja ein linker Bauer. Das ist ja ein super linker Bauer. Also da müsste doch für die Linken auch gut sein. Aber eben, wie gesagt, bei Bundesratswahlen sollte man immer aufpassen. Zurzeit sieht es ein bisschen aus, als wäre der Markus Ritter eher voraus. Aber man weiß es nicht, was noch passiert. Sagen wir jetzt da gescheiter mal nichts. Aber was man sicher könnte sagen, noch eine Zusammenfassung. Die FDP hat auf der ganzen Linie gewonnen. Das ist eine der grössten Niederlagen der Mitte, wie sie jetzt Mühe hatten, den Bundesrat anzubringen. Wie sie ihren eigenen Präsidenten zur Sau machen und abschiessen. Wo es wahrscheinlich noch viel länger gebraucht hätte, um die Partei zu konsolidieren, hätte er nämlich auch aus dem Bundesrat rausmachen können. Wäre auch nicht so schlecht gewesen. Und wir gehen jetzt, wenn wir schon beim Freisinn oben sind, gehen wir jetzt gerade noch zu einem anderen freisinnigen Bundesrat, dem Ignazio Cassis. Der ist unser Held vom heutigen Tag. Warum, Dominik?
Ja, weil er die Entwicklungshilfe mit Eritrea einstellt. Und zwar, weil sich das Land weigert, 7'000 abgewiesene eritreische Asylbewerber zurückzunehmen. Das macht Eritrea schon lange, also irgendwie, ich glaube, seit 20 Jahren oder so. Endlich hat man gehandelt.
Wir haben das gezahlt. Wir haben 20 Jahre Entwicklungshilfe geleistet.
Ja, es ist
so einem Sauregime.
Ja, es ist nicht wahnsinnig viel, wo man dort Entwicklungshilfe gemacht hat, weil das Regime in Eritrea findet auch immer, dass das nicht gut ist, Entwicklungshilfe aus dem Westen und so, weil sie sind ja so ein bisschen halb Maoisten oder so. Aber das Verrückte ist, oder, links wird durchdrehen und wird sagen, er nicht der Trump, oder, weil er die Verknüpfung macht von Entwicklungshilfe und Migration. Aber ich muss einfach sagen, endlich machen wir das.
Ja, aber ich muss auch sagen, ich meine, ist mir jetzt im Fall ehrlich, gibt es zu. Mir ist nämlich nicht bewusst gewesen, dass Eritrea überhaupt Geld bekommt, weil ich immer gemeint habe, wenn man mal gesehen hat, wie Zoma Ruga und mit Tränen in den Augen behauptet hat, sie können gar nichts machen bei Eritrea, es ist ganz, ganz schlimm und so weiter, dann muss ich sagen, Gottverdeck, sind wir nicht ganz wachen. Also wir zahlen denen noch Geld, damit sie können sagen, sie nehmen ihre eigenen Staatsbürger nicht zurück. Ich muss sagen, ein bisschen mehr Trump bei unserem Bundesrat tut mich gar nicht stören. Gehen wir noch zu einem anderen Bundesrat, ehemaligen Bundesrat Ueli Maurer. Da ist auch etwas, wo die linken Journalisten natürlich grosse Freude haben, wenn sie das hören. Dominik, um was geht's?
Ja, am Samstag ist er auftreten mit einer Videobotschaft an einem Anlass von der AfD, der Alternative für Deutschland, im Wahlkampf. Dort hat Ueli Maurer der Alice Weidel Mut zugesprochen und hat gesagt, es ist gut, wir Schweizer schauen ein bisschen verwundert auf Deutschland, weil plötzlich Leute als rechtsextrem gelten. Hat er so in einer Anspielung gemacht, er fände das nicht gut. Das sei auf einer, wir kommen hier auf eine abschüssige Ebene und dann rutschen wir oben runter. Und darum findet er das besorgniserregend und er wünscht der AfD alles Gute. Es brauche Alternativen zu den bestehenden Regierungs- und anderen Parteien.
Sehr gut. Okay, da gibt es wieder ein grosses Geschrei, aber das ist gut. Wir haben Meinungsfreiheit und Ueli Maurer hat da, Ueli Maurer sagt meistens etwas Vernünftiges, in dem Sinn kein Problem. Gut, das war es. Bern einfach an dem 3. Februar 2025. Dominik Feusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Könnt uns abonnieren, wenn ihr diese Art von Journalismus gut findet. Zweitens, ihr müsst euch nie entschuldigen, wenn ihr noch nicht Mitglied sind von der Mitte Frauen. Müsst ihr euch wirklich nicht entschuldigen. Das war es an dem 3. Februar. Morgen wieder auf gleicher Zeit, gleicher Kanal. Macht's gut.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch